Herzlichen Dank für die wunderbare Einführung zu dieser Predigt, für die Gedanken vom Plus der Gnade Gottes und diese inhaltsreichen Lieder von der Liebe Gottes. Eine Ehefrau kam vom Gottesdienst nach Hause und da fragt der Mann: Und worüber hat der Pfarrer gepredigt? Die Frau: Über die Sünde. Er: Und was hat er gesagt? Er ist dagegen. Das ist so ein alter Kirchenwitz. Ja, zum Thema Sünde. Mit der Sünde ist das so eine Sache. Das Wort Sünde ist nicht nur in unserem Sprachgebrauch, sondern auch auf vielen Kanzeln immer seltener zu hören. Und wenn, dann meist verharmlosend. Wenn Tante Bertha auf der Familienfeier beim Geburtstag ein Stück Torte zu viel gegessen hat, dann ist sie noch richtig stolz darauf und rühmt sich damit und sagt dann: Heute habe ich mal wieder richtig gesündigt. Und sie meinte eben das Stück Torte. Obwohl man sonst kaum noch von Sünde spricht, taucht der Begriff interessanterweise immer wieder bei Verkehrsdelikten auf. Da spricht man von Verkehrssündern oder im Rahmen des Finanzamtes spricht man von Steuersündern. Und auch in manchen Karnevalsschlagern wird ganz locker und harmlos die Sünde besungen. So singt zum Beispiel die Höhner aus Köln: Ich fahre mit 200 Sachen durch den Radarblitz. Dann erkennt die Polizei auf dem Fahndefoto nix. Sag auf dem Standesamt in letzter Sekunde nein. Und danach gehe ich mit dir eine wilde Ehe ein. Liebe, Sünde, Leidenschaft, das ist meine Welt. Der liebe Gott weiß, dass ich kein Engel bin. Und so ein kleiner Teufel steckt doch in jedem drin. Der liebe Gott weiß, dass ich kein Engel bin. Und das mit dem Himmel kriegen wir schon hin. Ich lebe auch ohne dicke Kohle in Saus und Braus. 4 Scheine kriege ich immer aus den Automaten raus. Leb für die Liebe, bin allen Frauen treu. Und dass man dafür in die Hölle kommt, das wäre mir neu. Liebe, Sünde, Leidenschaft, wo ist das Problem? Und im Himmel singen dann die Engel den Refrain. Der liebe Gott weiß, dass ich kein Engel bin. So ein kleiner Teufel steckt doch in jedem drin. Der liebe Gott weiß, dass ich kein Engel bin. Das mit dem Himmel, das kriegen wir schon hin. Ich habe zum ersten Mal dieses Lied unterwegs im Autoradio gehört und war eigentlich ziemlich schockiert von dem Text. Dann habe ich mir den Text schicken lassen und dann war ich zugleich beeindruckt, dass in diesem Schlager Begriffe auftauchen, die man in mancher Predigt vermisst. Sünde, Hölle, Himmel. Viele sagen, man kann heute den modernen Menschen nicht mehr so mit diesen Begriffen kommen. Aber scheinbar in der Karnevalsszene versteht man diese Begriffe sehr wohl. Nur der Schlagertexter hat es sich zu einfach gemacht, wenn er formuliert, das mit dem Himmel kriegen wir schon hin. So einfach ist das nicht. Und allein kriegen wir es schon gar nicht hin. Wir wollen zunächst einmal grundsätzlich nachdenken über das Thema Schuld und vergib uns unsere Schuld. Übrigens sind die Begriffe austauschbar. In der Parallelstelle in Lukas 4 im Lukas-Evangelium steht: Vergib uns unsere Sünden. Also die Frage: Was ist Sünde? Da ist zunächst der große Graben. Das deutsche Wort Sünde ist wahrscheinlich mit dem altdeutschen Wort Sund verwandt. Das bezeichnet den Meeresgraben zwischen zwei Landstücken, zum Beispiel der Öresund zwischen Dänemark und Schweden. Sünde bezeichnet demnach eine Trennung, eine Entfernung. Wenn wir das deutsche Wort Sünder gebrauchen, so schwingt darin diese Bedeutung mit. Der Mensch lebt getrennt von Gott durch einen großen Graben. Im Griechischen, in der Sprache des Neuen Testamentes, heißt Sündigen so viel wie das Ziel verfehlen. etwa so wie ein Bogenschütze sein Pfeil daneben schießt, voll daneben. Dadurch wird die Bedeutung des Wortes Sünde noch schärfer. Sünde bezeichnet also mein verfehltes Leben, ein Leben, das an Gott vorbeigelebt wird. Von der Sünde sind nicht nur ein paar Menschen betroffen, sondern alle, so schreibt es der Apostel Paulus im Römerbrief. Da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist. Da ist keiner, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen und allesamt verdorben. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Also er macht deutlich, Sünde bezeichnet nicht nur einzelne Verfehlungen, sondern einen Zustand. Nicht die Sünden machen einen zum Sünder, sondern Sünden und Verfehlungen begeht man, weil man Sünder ist. Übrigens, Sünde ist auch das, was wir nicht tun. Jakobus schreibt, Kapitel 4, Vers 17, wer nun weiß, Gutes zu tun und tut's nicht, dem ist's Sünde. Ich glaube, dass das sogar die Hauptsünde der Frommen ist. Wenn wir so, die meisten von uns vielleicht, im christlichen Elternhaus aufgewachsen sind, dann sind wir christlich sozialisiert worden, dann sind wir auch vor manchen Bösen bewahrt. Mord und Totschlag kam in unserem Leben nicht vor. Aber Sünde sind nicht nur die Taten, die wir begehen, sondern auch das, was wir nicht tun. Und Jakobus spricht im Zusammenhang dann auch von den Gefahren des Reichtums, also wie wir mit unserem Hab und Gut umgehen, wie wir an den Nächsten denken, all das springt da auch mit rein. Schuld an Menschen ist immer auch Sünde gegen Gott. Als Christen leben wir in der Verantwortung vor Gott. Als im Mai 1949 das Grundgesetz, also unsere Verfassung, beschlossen wurde, da hat man ganz bewusst nach den schrecklichen Nazi-Verbrechen in die Präambel, also ins Vorwort verfasst, im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen. Heute, 77 Jahre später, ist für viele die Verantwortung vor Gott nicht mehr so selbstverständlich und ist umstritten. Aber wenn wir an Menschen schuldig werden, dann werden wir auch immer schuldig an Gott. Als die Frau des Potiphas den jungen Josef verführen will, lässt er sich nicht auf sie ein. Nicht, weil er vielleicht prüde oder verklemmt war, sondern er begründet und argumentiert das auch, 1. Mose 39, Vers 9, wie sollte ich denn nun ein solch großes Übel tun und gegen Gott sündigen? Obwohl es damals zur Zeit des Josef ja noch gar nicht die Gebote gab, war das in den Herzen der Menschen durch unseren Schöpfer verankert, dass Ehebruch nicht in Ordnung ist. Und dass er ja nicht nur, das war ja dann noch sein Chef, der Mann, der Potiphar, dass er nicht nur seinen Chef betrügen würde, sondern wie sollte ich ein solch großes Übel tun und gegen Gott sündigen? Sünde richtet sich auch immer gegen Gott. Jesus hat das in dieser wunderbaren Erzählung vom verlorenen Sohn auch deutlich gemacht. Er erzählt, wie der junge Mann von zu Hause abgehauen war, hat sein Erbe verprasst. Und als er wirklich am Tiefpunkt seines Lebens buchstäblich bei den Säuen angekommen war, da trifft er eine klare Feststellung und eine Entscheidung. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu meinem Vater sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Es geht ja in dieser Geschichte bei dem Vater zunächst um den Vater des verlorenen Sohnes. Und der verlorene Sohn bekennt seine Sünden, nicht nur die er gegenüber seinem Vater getan hat, sondern auch gegenüber dem Himmel. Das Schuldbekenntnis hat auch hier eine doppelte Richtung, wie bei Josef im Alten Testament. Ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Der Gebrauch des Wortes Himmel ist Für Gott ist eine typische Ausdrucksweise der frommen Juden, die nicht den Namen Gottes missbrauchen wollten, den Namen Gottes nicht unnütz im Munde führen wollten. Und genau an dieser Stelle liegt ja nun der Haken. Wieso hat der Junge, der verlorene Sohn, gegen Gott gesündigt? Hat er Gott etwas weggenommen? Hat er Gott Geld geklaut? Wenn er jemanden verletzt hat, dann doch seine Familie, seinen Vater. Was hat das mit Gott zu tun? Er könnte doch eher fragen, wie das heute auch manche tun, die schuldig geworden sind. Die sagen, ja, das lag so an den Verhältnissen, dass ich da in diese Situation hereingerutscht bin. Warum hat das Gott überhaupt zugelassen, dass ich diese Dummheiten gemacht habe? Hätte doch Gott auch irgendwie verhindern können. So sehen die meisten Menschen Gott in Beziehung zu ihrer Schuld. Nein, aber dieser verlorene Sohn, dieser junge Mann, hat begriffen, der Bruch, den ich gebaut habe, ist ein Bruch des ersten Gebotes. Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Ich habe Gottes Heiligkeit und Liebe mit Füßen getreten. Alles, was in unsere Hände kommt und was wir gebrauchen oder missbrauchen, ist Gottes Eigentum, Gottes Geschenk. Und wie wir damit umgehen, das betrifft immer Gott persönlich. Vielleicht macht uns das ein einfaches Beispiel deutlich. Wenn du einen dicken Stein nimmst und auf das Auto deines Nachbarn wirfst, dann kannst du dich nicht bei dem Auto entschuldigen. Und dem Eigentümer erklären, ja, ich habe doch den Stein nur auf das Auto geworfen und nicht auf Sie. Ich glaube, der Nachbar, der wird sich schon zu wehren wissen, mit oder ohne Rechtsschutz, ne? Unser Leben und alle Dinge gehören Gott. Dass wir meinen, wir könnten damit machen, was wir wollen, das ist der Bruch, das ist die Schuld gegenüber Gott, das ist die Sünde. Und deshalb ist diese Erkenntnis von ungeheurer Wichtigkeit. Ich habe gesündigt gegen Gott. Sünde vor Menschen ist immer auch Sünde vor Gott. Und das hat Folgen. Unvergebene Schuld hat manche Folgen. Zunächst verhindert unvergebene Schuld die Gemeinschaft mit Gott. Das kennen wir ja schon im menschlichen Miteinander. Wenn es da Probleme gibt, dann sagen wir es ja auch fast in einer Redewendung, es steht etwas zwischen uns. Es steht etwas, ja, es trennt uns etwas. Und sie ist das die Schuld, die Sünde, die uns von Gott trennt und dadurch ist unsere Beziehung zu Gott gestört. Eine zweite Beobachtung, unvergebene Schuld kann Gebetserhörung verhindern. In Jesaja 59 heißt es, siehe, des Herrn Arm ist nicht zu kurz. Ich war in meiner Jugend oder Kindheit, in einer Gemeinde, früher gab es in den Gemeinden noch immer so Bibelsprüche an der Wand und da stand das ganz groß. Dadurch habe ich mir diesen Bibelvers auch gemerkt. Siehe, des Herrn Arm ist nicht zu kurz. Ich habe das als Kind ja nicht so ganz kapiert. Aber Jesaja meint damit, der Arm des Herrn ist nicht zu kurz zu helfen. Und er sagt auch weiter, seine Ohren sind nicht hart geworden, dass er nicht hören konnte, sondern eure Verschuldungen scheiden euch von eurem Gott. Eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch, dass ihr nicht gehört werdet. Also unvergebene Schuld kann Gebetserhörung verhindern. Es ist heute offensichtlicher als in früheren Zeiten, welche Folgen die unerledigte Schuld unseres Lebens nach sich ziehen kann. Auf diese Tatsachen haben uns die Beobachtungen der neueren Medizin und der Psychoanalyse geführt. Unvergebene Schuld kann sich bis in unser körperliches Befinden hinein auswirken. Das wissen wir nicht erst heute, wo wir von sogenannten psychosomatischen Krankheiten sprechen, also von Krankheiten, von körperlichen Krankheiten oder körperlichen Symptomen, die aber letztlich seelische Ursachen haben. Wir haben das zu Beginn dieses Gottesdienstes im Psalm 32 gehört, wie David da zunächst drunter gelitten hat. Er hat ja versucht, mit dieser Schuld zu leben, die Schuld irgendwie zu vertuschen. Nach dem Ehebruch mit Bathsheba hat er ihren Mann, es war der Krieg, den Uriah an die Front gestellt. Und ja, dann kam der um und dann war doch eigentlich alles klar, dachte er. Aber dann bekennt er in Psalm 32, Herr, erst wollte ich meine Schuld verschweigen, doch dann wurde ich so krank, dass ich von früh bis spät nur stöhnen konnte. Tag und Nacht lastete deine Hand auf mir, da verging mir aller Lebensmut, ich verlor jede Kraft wie unter stechender Sonnenglut. Also Schuld kann einen Menschen bis ins körperliche Befinden hinein verfolgen und belasten. Es gibt Krankheitssymptome des menschlichen Körpers, die eng mit eigener oder fremder Schuld zusammenhängen, durchaus nicht nur im Leben von Suchtkranken. Manche, ich betone manche, psychischen Prozesse und Erkrankungen können im Zusammenhang unvergebener Schuld auftreten. Ich betone können, denn nicht jede Krankheit ist eine Folge von Sünde. Darauf hat Jesus ja auch hingewiesen bei dem Blindgeborenen. Aber es gibt Zusammenhänge, die wir ernst nehmen sollten. Wir können, wie gesagt, wohl Schuld verdrängen, vielleicht auch eine Zeit lang vergessen, doch damit ist Schuld nicht vergeben. Schuld hat Folgen. Die Bibel sagt, der Lohn, den die Sünde zahlt, ist der Tod. Römer 6, Vers 23. Die Folge der Sünde, oder in der alten Luther-Übersetzung haben vielleicht noch einige im Ohr, der Sünde sollt, ist der Tod. Aber das ist nicht alles, was Paulus in Römer 6 in diesem Vers zu sagen hat. In demselben Vers sagt er, aber das Geschenk, das Gott uns macht, ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Vergebung und ewiges Leben durch Jesus. In jeder Kirche ist ein Kreuz, ich suche es gerade hier, ja, nicht? In jeder Kirche ist das Kreuz zu sehen, weil uns das Kreuz daran erinnert, das ist das wichtigste Ereignis der Weltgeschichte. Am Kreuz hat Jesus den Teufel besiegt, hat ihm die Macht genommen. Dort am Kreuz hat Jesus für unsere Sünden bezahlt, so haben wir es vorhin gesungen. Und wer immer den Sohn Gottes um Vergebung bittet und ihm sein Leben anvertraut, der wird gerettet. Das ist unumstößlich, gewiss. An einer anderen Stelle sagt Jesus, Johannes 5, Vers 24, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hin durchgedrungen. Die Bibel sagt, dass es am Ende der Zeiten mal eine Gerichtsverhandlung geben wird vor dem Thron Gottes. Und da sind wir alle, du und ich, dabei. Aber was passiert dann? In der Offenbarung heißt es, da werden Bücher aufgetan. Ich kann mir vorstellen oder gut nachvollziehen, dass man in früheren Zeiten gedacht hat, naja, das ist ja ein bisschen naiv oder märchenhaft ausgeschmückt. Das klingt so wie Nikolaus im Kindergarten, der dann aus so einem goldenen Buch irgendwie was vorliest, was ihm die Eltern erzählt haben. Wie gesagt, vor einigen Jahrzehnten konnte man so denken. Aber ich denke, wir im Computer- und Internetzeitalter können so nicht mehr denken. Das Internet vergisst nie. Manch einer hat mal irgendeinen Mist da reingeschrieben, aber das bleibt da stehen. Und der Computer hält alles fest. Also wenn uns Menschen das schon so möglich ist, wird es Gott ein Leichtes sein, an jenem Tage die Bücher aufzutun. Heute wird man vielleicht sagen, die Dateien zu öffnen. Und da steht alles drin. Und in dieser Gerichtsverhandlung wird der Chefankläger aufstehen und das ist Satan, der dich verklagen wird. Und ich denke, darüber brauchen wir auch nicht zu diskutieren. Er wird genug finden, was er gegen dich und mich verwenden kann. Aber mal angenommen, du bist ein Kind Gottes, du hast dich in diesem Leben für Jesus entschieden, deine Schuld bekannt und Vergebung erfahren, du hast gekämpft, hast oft versagt, ist oft gefallen, bist aber immer wieder zurückgekommen, hast immer wieder Vergebung angenommen und nicht aufgegeben. Und wenn Satan dann auftritt und dich verklagt, wird dein Verteidiger sich zu Wort melden. Es ist Jesus, der Sohn Gottes. Und er wird sagen, stimmt, stimmt alles, hat er alles getan. Aber die Strafe dafür habe ich auf mich genommen. Ich beantrage Freispruch. Und genau das passiert. Jesus sagt, Johannes 3, Vers 36, wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Du bist frei, frei in Ewigkeit. Der Tod hat keine Macht mehr. Und dieses Angebot macht Jesus jedem Menschen. Auch gerade durch diese Bitte im Vater unser. Da hat er uns gelehrt, wie wir beten können, wie wir mit Gott in Kontakt kommen können. Mitten in diesem Gebet heißt es, unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld. Dies kleine Wörtlein und im Vater unser macht es deutlich. So wahr wir körperlich zugrunde gehen, wenn das tägliche Brot fehlt, so wahr gehen wir an unserer Seele innerlich zugrunde, verloren, wenn die Vergebung fehlt. Aber wie bekomme ich, wie erhalte ich diese Vergebung? Diese Bitte schließt ein, dass wir unsere Schuld vor Gott zugeben, offenlegen. Die Bibel sagt, Sprüche 28, Vers 13, wer seine Sünde leugnet, dem wird es nicht gelingen. Wer sie aber bekennt und lässt, der wird Barmherzigkeit erlangen. Und wenn jemand sagt, nee, also Sünde ist nicht mein Problem, ich habe mir nichts zu Schulden kommen lassen, dann sagt die Bibel, dem ist nicht zu helfen. Wer seine Sünde leugnet, dem wird es nicht gelingen. Wer sie aber bekennt und lässt, der wird Barmherzigkeit erlangen. Und dieses Bekennen kann im persönlichen Gebet geschehen. Kann jeder ganz alleine machen, in der Stille. Jesus ist nicht weiter entfernt als ein Gebet. Manchmal weiß man nicht, wie man beten soll. Dann hilft vielleicht ein Satz. Ich wurde einmal zu einem Sterbenden gerufen. Ich habe das ganz, ganz selten erlebt. Ich glaube, zweimal, wo ich mich daran erinnern kann, wo ich mit einem Sterbenden noch wirklich beten konnte. Meistens ist das dann körperlich gar nicht mehr möglich. Die Mutter gehörte zu der Gemeinde, in der ich damals tätig war. Und ihr Sohn war lange Jahre, Jahrzehnte in Amerika und ist sozusagen zum Sterben nach Hause gekommen. Er war schwer krebskrank und er lag nun zu Hause bei der Mutter im Sterben. Seine Schwester war auch noch dabei, gläubige Menschen. Und die natürlich wollten, dass er doch noch Jesus annehmen kann, dass er Vergebung seiner Sünden erfährt. Und in so einer Situation kann man keine großen theologischen oder geistlichen, seelsorgerlichen Gespräche mehr führen. Und dann habe ich versucht, diesem sterbenden Mann deutlich zu machen, dass er nur einen Satz, fünf Worte sprechen muss. Gott sei mir Sünder gnädig. Gott sei mir Sünder gnädig. Eigentlich gar nicht so schwer. Aber in so einer körperlichen Situation eines sterbenden Menschen, und das ist ja nicht nur eine körperlich schwierige Situation, auch eine geistliche Grenzsituation, das habe ich da besonders gespürt, dass das gar nicht so einfach war, dass das auch eine gewisse Zeit brauchte, bis dieser sterbende Mann diese Worte über seine Lippen bringen konnte. Gott sei mir Sünder gnädig. Und ich durfte ihm zusprechen, dir sind deine Sünden vergeben. Wie gesagt, wir sollten nicht bis zum Sterbebett warten. Das ist selten da noch möglich. Manchmal kann es auch eine Hilfe sein, seine Sünde vor einem anderen Christen zu bekennen. Beichte nennt man das. Da denken wir im Moment, Beichte, das klingt so katholisch. Und wir wissen, dass da ja auch viel Missbrauch geschehen ist in der Beichtpraxis. Jemand hat mal gesagt, Beichte ist nicht katholisch, sondern biblisch. Der evangelische Christ muss nicht beichten. Man muss nicht wie ein Katholik so und so oft zur Beichte gehen. Der evangelische Christ muss nicht beichten, aber er darf es. Und es kann einfach eine Hilfe sein. Ich habe das als Evangelist hin und wieder erleben dürfen, dass Menschen ihre Sünden nicht nur vor Gott, sondern auch vor einem Menschen bekennen wollten. Ich erinnere mich an eine Evangelisation, wo ich anschließend mehrere Aussprachen hatte und ein junger Mann, der musste noch eine Zeit lang warten und er hat diese Zeit genutzt und hat das, was ihn bewegte und belastete, alles aufgeschrieben. So eine ganze DIN A4-Seite voll. Und als ich dann zu ihm kam, schob er mir so die DIN A4-Seite rüber. Ich habe die dann auch so überflogen und durchgelesen. Und dann haben wir das zusammen im Gebet bei Jesus abgegeben. Und dann durfte ich ihm auch zusprechen, dir sind deine Sünden vergeben. Und dann habe ich auch diesen Zettel, dieses DIN A4-Blatt genommen und zerrissen, um deutlich zu machen, die Vergebung ist so real. Die Schuld ist zerrissen. Das Plus der Gnade wirkt. Und davon dürfen und können wir leben. Zur Zeit der Zeltmission, bei den Zeltmissionen war es oft so üblich, dass es dort immer auch eine Sprechstunde des Evangelisten gab. Die Leute strömten da nicht, wobei ich es hin und wieder erlebt habe, dass manchmal auch Leute von auswärts sogar angereist kamen. In Süddeutschland war das mal so der Fall. Und ich werde nicht vergessen, bei einer Zeltmission in Norddeutschland kam ein älterer Mann, so um die 80, in diese Sprechstunde. Er hatte nichts Gewaltiges auf dem Kerbholz. Aber ich fand interessant, wie er das Gespräch einleitete. Er sagte, ich bin jetzt 80 und stehe normalerweise ja so vor den Toren der Ewigkeit. Und mir ist es einfach noch mal ein Bedürfnis, mit einem Pastor zu sprechen. Das letzte Mal, beziehungsweise das erste Mal, dass ich mit einem Pastor gesprochen habe, da war ich 17. Das war bei meiner Taufe. Und ich möchte doch einfach noch mal das Gespräch suchen und zusammen beten. Und das haben wir dann auch getan. Ich möchte auch jeden ermuntern, man muss nicht warten bis zum 80. Es kann einfach eine Hilfe sein, eine Bestätigung. Martin Buber, der jüdische Religionsphilosoph, hat einmal gesagt, die große Schuld des Menschen sind nicht die Sünden, die er begeht. Die Versuchung ist groß und seine Kraft ist gering. Die große Schuld des Menschen ist, dass er in jedem Augenblick die Umkehr tun kann und nicht tut. Dass er in jedem Augenblick die Umkehr tun kann und nicht tut. Eigentlich könnte ich hier schon Amen sagen, aber es fehlt noch ein wichtiger Gedanke. Denn die einzige Bitte im Vater Unser, die mit einer Bedingung verbunden ist, ist diese Bitte. Wer von der Vergebung lebt, muss Vergebung weitergeben. Gott wartet auf diese Konsequenz. Und Jesus hat uns so beten gelehrt. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Das steht übrigens im Griechischen, wie wir vergeben haben unseren Schuldigern. Bei keiner anderen Bitte des Vaterunsers liegt die Versuchung so nahe, dass wir betend lügen und dass wir lügend beten. Wenn wir beten, vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unsere Schuldigern, aber das kann ich dem nie vergeben. Und das werde ich dem nie vergessen. Gottes Bereitschaft zu vergeben zielt auf unsere Bereitschaft, anderen Menschen die Vergebung nicht zu verweigern. Es heißt, wie wir vergeben, nicht weil wir vergeben. Es ist nicht so, dass Gott uns vergibt, weil wir vergeben. Gottes Liebe ist bedingungslos. Gottes Vergebung ist so groß, die wir gar nicht bewirken können. Aber sie setzt voraus, dass wir diese Vergebung weitergeben. Jesus lädt dich ein, deine Schuld und Sünde, ja alles, was dich belastet, ihm zu bringen. Er hat am Kreuz für deine Schuld bezahlt. Jesus lädt uns ein, kommt her zu mir alle, die euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet, ich werde sie euch abnehmen. Und ich möchte diese Predigt beenden mit drei Fragen, die jeder nur persönlich beantworten kann. Gibt es Schuld, die ich noch nicht Jesus bekannt habe? Gibt es Menschen, denen ich nicht vergeben kann? Oder wen muss ich um Vergebung bitten?